Loslegen soll ich noch kurz sagen, falls es noch Kinder gibt, die Lust haben auf das Kinderprogramm, die dürfen gerne noch nach hinten rausgehen und da gibt es eine Kinderbetreuung. Also jetzt noch einmal die Möglichkeit dazu. Ja, schön, dass ihr euch heute in diesen Gottesdienst getraut habt, denn das Thema, dem wir uns heute stellen, das ist ja kein einfaches Thema. Ist die Bibel grausam? Und da liegt ja auch schon so eine gewisse Schwere auf diesem ganzen Thema. Und die Frage lässt sich eigentlich, muss ich sagen, sehr einfach beantworten. Ja, das ist sie. Und jeder, der die Bibel gelesen hat, der wird das auch wissen. Jürgen hat es gerade in seiner Einleitung schon gesagt. Wenn man sich besonders so das Alte Testament mal anschaut, da ist ja von Kriegen die Rede. Da werden Städte belagert und dann wird beschrieben, wie Frauen die Nachgeburt essen mussten von ihren Kindern, weil es nichts zu essen gab. Wie Schwangere aufgeschlitzt werden, wie Babys an irgendwelchen Felsen zerschmettert werden. Wir lesen von Vergewaltigungen, wir lesen von Familientragödien. Also die Bibel ist ja schon, die mutet uns einiges zu. Und ich meine, grundsätzlich glaube ich, ist das erstmal auch kein Problem, weil ich meine, wenn ich so in meine Zeit in der Schule zurückdenke und Geschichtsunterricht, ja, Geschichtsbuch war eigentlich genauso. Ja, wir haben den Ersten Weltkrieg durchgenommen, wo dann der ganze Giftgas und alles da, wo sich die Leute ausprobiert haben, was da für ein Elend war. Wir haben den Zweiten Weltkrieg durchgenommen, die ganze Judenvernichtung, der Holocaust. Da wurden uns Bilder gezeigt, also da hat man uns auch ja einiges zugemutet. Und nun ist die Bibel ja auch ein Buch, das besteht nicht aus Mythen und Legenden, sondern gerade die Geschichten im Alten Testament, da geht es ja um Menschen, die wirklich gelebt haben. Und Gott hat sich diesen Menschen in ihrer Kultur, in ihrer Zeit offenbart. Das heißt, es ist einfach ein Stück weit Menschheitsgeschichte und genau wie im Geschichtsbuch auch, unsere Menschheitsgeschichte ist nun einmal von Brutalität und Mord und Totschlag gekennzeichnet. Und deswegen ist es auch nicht weiterlich verwunderlich, dass wir eben auch solche Geschichten in der Bibel finden. Das Problem allerdings liegt an einer etwas anderen Stelle. Ich glaube, wir haben jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem damit, dass da irgendwelche Könige sich bekriegen, weil das kennen wir nur einfach aus dieser Welt. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass manchmal das auf Gottes Verantwortung hin passiert. Und das hat Jürgen ja gerade einer auch gesagt, dass manchmal Gott gebietet, da wirklich Völker auszuradieren. Und ich möchte euch mal ein paar Verse vorlesen. Es gibt jede Menge Geschichten, die man da nehmen kann, aber ich nehme mal 1. Samuel 15. Da geht es um König Saul, den Gott eingesetzt hat, der erste König für sein Volk Israel. Und dann schickt Gott den Propheten Samuel und sagt Folgendes zu Saul. Jahwe hatte mich beauftragt, dich zum König über sein Volk zu salben. So höre nun auf die Worte Jahwes. So spricht Gott, der Allmächtige. Ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als sie aus Ägypten heraufzogen. Nun zieh gegen sie den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Und dann berichtet uns die Bibel, wie Saul eben sein Heer mustert und mit seinen Truppen da aufzieht und diesen Auftrag dann auch weitestgehend ausführt. Nicht ganz so, wie Gott ihm das gesagt hat, das Vieh lässt dann nämlich leben. Ja, aber anscheinend sind alle anderen umgekommen. Und das passiert ja nun hier auf ausdrücklichen Befehl Gottes. Und wie Jürgen schon gesagt hat, das gibt irgendwie ein Riesenproblem, weil wir eigentlich als Christen immer von einem Gott der Liebe reden und dann haben wir plötzlich solche Stellen in der Bibel. Und da fragt man sich dann ja schon, wie gehen wir als Christen damit um? Lesen wir da einfach so drüber hinweg? Sind wir schon so fromm sozialisiert, dass uns das irgendwie gar nicht mehr berührt? Es gab dann einen sehr interessanten Versuch von einem israelischen Psychologen, George Tamarin hieß der. Und der hat einen Versuch gemacht mit israelischen Schulkindern, Alter zwischen 8 und 14. Und er hatte etwas über 1000 Kinder und hat ihnen die Geschichte von Josua vorgelesen, der ja die Stadt Jericho einnimmt. Die kennt ihr wahrscheinlich, die meisten kennen das aus dem Kindergottesdienst. Da wird die Geschichte oft erzählt, aber so ein bisschen im Detail wird weggelassen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Die Bibel beschreibt nämlich da, wie Josua dann wirklich da auch reingeht in diese Trümmer der Stadt, die Gott einfallen lassen hat und dann wirklich eben auch die Leute da alle umbringt. Und dann liest er diesen Kindern quasi diese Geschichte vor und dann sollen die Kinder entscheiden anhand von 3 Antwortmöglichkeiten, wie sie dazu stehen. Die Frage war, hat Josua hier richtig gehandelt? Erste Antwortmöglichkeit, ja, hat er. Zweite, naja, teilweise so, halb ja, halb nein. Oder drittens, nein. Rausgekommen ist, 66% der Kinder haben gesagt, ja, Josua hat hier richtig gehandelt. 26% waren der Ansicht, nein, hat er nicht. Und ich glaube, 8% waren noch übrig. Die waren dann eher so da im Mittelfeld. Die Begründung war, Josua hat richtig gehandelt, weil erstens, Gott hat es ihm befohlen. Also kann es nicht verkehrt gewesen sein. Zweitens, Gott hat dem Volk Israel dieses Land versprochen. Also mussten sie die anderen Völker rausjagen. Also quasi auch auf Gott hin legitimiert. Und der dritte Grund war, dass die ganzen kanaanitischen Völker, die da gelebt haben, das waren ja quasi alles Götzendiener und damit war das sozusagen eine gerechte Bestrafung. Dann hat er diesen Versuch noch einmal gemacht. Er hat sich andere Kinder geschnappt, gleiche Altersspektrum, ähnliche Anzahl der Kinder und hat ihnen auch wieder diese Geschichte vorgelegt. Aber diesmal hat er den Namen Josua aus der Geschichte rausgestrichen und hat ihn ersetzt mit dem Namen eines chinesischen Generals. General Lin. Und anstatt dem Volk Israel hat er eine chinesische Dynastie eingefügt und hat quasi diesen Gottesbezug aus der Geschichte rausgenommen. Und dann hat er den Kindern das vorlesen lassen, oder genau, die Kinder haben es wieder angehört, und kriegten wieder die gleiche Antwortmöglichkeiten, A, B, C. Und diesmal fiel das Ergebnis interessanterweise völlig anders aus. 75% der Kinder haben gesagt, das ist falsch. Und nur 7% haben gesagt, der General handelt hier richtig. Und der bekannte Atheist Richard Dawkins nutzt so ein bisschen diesen Versuch hier, um damit zu begründen, dass Religion eben in uns auch diese Gewalt fördert und dass es uns dafür nicht mehr empfindsam macht, dass wir sozusagen im Namen Gottes Gewalt rechtfertigen können und sozusagen auch einen gewissen Fundamentalismus in das Leben von gläubigen Menschen hineinbringt. Nun denkt man sich ja als Christ, und Jürgen hat das gerade auch schon gesagt, warum um alles in der Welt schreibt Gott diese Geschichte da rein? Wenn Gott will, dass wir an ihn glauben und er ein Gott der Liebe ist, warum muss denn gerade das in der Bibel drinstehen? Am liebsten wird man das rausstreichen. Und das ist auch nicht neu, das hat es auch schon gegeben, auch in der Kirchengeschichte. Ungefähr 100, 150 nach Christus hat ein Mann gelebt namens Markion. Und der hatte nämlich genau dieses Problem, weil er gesagt hat, der Gott im Alten Testament, das ist so ein blutrünstiges Monster, der passt ja gar nicht mit dem Gott zusammen, der uns im Neuen Testament in Jesus vorgestellt wird. Und er hat angefangen, die Bibel ein bisschen zu kürzen. Und im Endeffekt hat er das komplette Alte Testament rausgeschmissen. Und von seiner Bibel blieben am Ende noch 12 Paulusbriefe übrig und Teile des Lukas-Evangeliums. Das war das, was er dann zum Schluss noch als Bibel übrig hatte, weil er den ganzen Rest rausgekürzt hat. Diesen Mann, von dem hat man sich natürlich distanziert. Die Christen haben sich von ihm distanziert als ihr Lehrer. Er wurde von der Kirche ausgeschlossen, weil das eben auch nicht der richtige Weg ist. Aber wir sehen, das ist kein neues Problem, dass auch tatsächlich viele Christen wirklich keine Antwort darauf haben, nicht wissen, wie wir mit diesen Geschichten umgehen sollen. Das Interessante ist, wenn man selbst bei YouTube mal so schaut, ja, Predigten zum Thema der gute Hirte oder der barmherzige Samariter, da gibt es Millionen von, aber eine Predigt über so einen Text, die kann man meistens doch noch an der Hand abzählen. Also ein sehr herausfordernder Text. Wie gehen wir jetzt damit um? Ich möchte heute, wenn wir über dieses Ganze nachdenken, mit euch ein bisschen öfters in die Bibel hineinschauen. Und es geht mir auch gar nicht so sehr darum, dass ich das jetzt entschuldigen möchte, was Gott hier gemacht hat. Ja, ich möchte zwar verschiedene Aspekte gleich benennen, aber klar, letztlich bleibt das schlimm, was da passiert ist, auch hier unter Saul. Aber trotzdem einige Aspekte, die uns helfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, das Ganze einordnen zu können. Ja? Der erste Punkt, was Richard Dawkins auch gesagt hat, ist das eine Grundlage dafür, dass Religion ein Grund ist für so viel Gewalt, dass wir eben solche Texte in der Bibel drinne haben. Und dazu möchte ich mit euch in die Bibel schauen, 5. Mose 20. Und das ist gerade auch der Text, den Jürgen vorgelesen hat. Und zwar macht die Bibel an einer Stelle eins ganz deutlich. Dieser Bann, von dem hier die Rede ist, diese völlige Auslöschung eines Volkes, das ist nichts, das ist kein generelles Gebot, das es in der Bibel gibt, sondern das beschränkt sich tatsächlich auf eine kurze Zeitspanne und auch nur auf ganz bestimmte Völker. Das ist also kein generelles Gebot. Ich lese euch das nochmal vor, was Jürgen hat euch das gerade ja vorgelesen. Da ging es darum, wenn Israel im Kampf gegen andere Völker antreten muss, ja, dann sollen sie denen erstmal einen Friedensvertrag anbieten. Die Bibel sagt ja aber ganz klar, das gilt nur für Völker, die außerhalb des Landes Kanaans liegen. Und dann geht Gott hier nämlich weiter und sagt ihnen, ich muss gerade gucken, wo es hier losgeht. Ich will das nicht doppelt vorlesen. Genau. Dann sagt Gott hier ab Vers 15, so sollst du es mit allen Städten machen, die weit von dir entfernt sind. Nicht aber mit den Städten der Völker Kanaans. In diesen Städten, die Jahwe, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, sollst du nichts und niemanden am Leben lassen. An allen Völkern im Land musst du unbedingt den Bann vollstrecken, wie Jahwe dein Gott es dir befohlen hat. An den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern. Das heißt, hier werden ganz konkret 6 Volksgruppen genannt, für die dieser Bann gilt. So, das ist also ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Gebot, dieses Krieges, dieser Bann, dass das nichts ist, was Gott seinem Volk irgendwie einfach geboten hat, was es einfach so random machen kann. Sondern das war für eine ganz bestimmte Zeitspanne auf ganz bestimmte Volksgruppen zugemünzt. Das galt nicht generell. Ja, also kann man das daher nicht ableiten. Wichtig ist auch, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, im Neuen Testament hat Jesus eine Debatte mit einem jüdischen Theologen. Und er fragt Jesus ja und sagt, was ist das höchste Gebot? So, und das ist nicht Krieg führen, das ist nicht der Bann, das ist nicht mit Gewalt irgendwie gegen andere Menschen vorgehen, sondern was sagt Jesus zu ihm, was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und welches Gebot ist dem gleich? Du sollst deinen Nächsten lieben. So, und die Juden haben damals gedacht, der Nächste, das ist nur der, der auch zu meinem Volk gehört. Und allen drüber, die sind egal. Und Jesus macht ihn dann ja mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters deutlich. Hör mal zu, Kollege. Ja, liebe deinen Nächsten, das gilt auch für deinen Feind und das gilt auch für jede andere Volksgruppe. Und das galt auch schon im Alten Testament so. Also dieses grundsätzliche Gebot, liebe deinen Nächsten, das ist das, was auch für das Volk Israel galt. Also dieser Bann und diese Art des Krieges war wirklich nur auf eine gewisse Zeitspanne und auf eine bestimmte Volksgruppe beschränkt. Das ist ein Aspekt, den man da mit im Blick haben muss. Nun fragt man sich natürlich, warum geht Gott so rabiat gerade gegen diese Völker vor? Ja, der radiert die anscheinend komplett aus. Warum macht Gott das? So eine ethnische Säuberung oder so ein Genozid? Wieso hat Gott das gerade auf diese Völker abgesehen? Mochte er die einfach nicht leiden, weil die einfach eine komische Nase hatten? Oder woran lag das? Und auch da finden wir in der Bibel eine klare Antwort. Und dazu möchte ich mit euch nach Genesis 15 gehen, ganz am Anfang der Bibel. Da hat Gott ein Gespräch mit Abraham. Und Abraham ist ja sozusagen der Stammvater Israels. Und da sagt Gott ihm in den Versen 12 bis 16, als nun die Sonne unterging, fiel Abraham in einen Tiefschlaf und eine unheimlich erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Gott zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört, also Ägypten. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die 4. Generation wird in dieses Land zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. An dieser Stelle und auch an anderen Stellen macht Gott sehr deutlich, dass Gott diese Völker nicht aus dem Land vertreibt oder sie vernichtet, weil er sie einfach nicht ausstehen kann oder keinen Bock auf sie hat. Ja, hier geht es nicht um irgendwelche Gründe, die bei irgendwelchen Genoziden vorliegen, sondern Gott benennt den Grund hier ganz klar. Er sagt, es ist aufgrund ihrer Schuld. Das wird jetzt nicht weiter in irgendeiner Form erklärt, worin diese Schuld besteht oder warum sie so schwer ist im Vergleich zu anderen Völkern. Aber Gott macht hier sehr klar deutlich, dass dieser Bann, dieser Krieg des Volkes Israel, diese Vernichtung dieser Völker ein Strafgericht Gottes ist wegen ihrer Schuld. Wegen ihres Götzendienstes und wegen der ganzen Gewalt und Verbrechen und alles, was unter diesen Volksgruppen stattfindet. Es scheint also, dass Gott da Dinge sieht, die wir vielleicht nicht wahrnehmen, die ihn dazu führen, dass er sagt, hier werden Menschen gestraft. Und bei Saul ist es zum Beispiel so, bei den Amalekitern, dass Gott hier auch nochmal ganz klar sagt, du sollst dich an ihnen rächen für das, was sie euch angetan haben, als das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist. Das heißt, hier wird auch noch etwas Konkretes genannt. Die Amalekiter hatten nämlich die Israeliten, kurz nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, haben sie den hinteren Zug der Israeliten, wo die Schwächeren und Älteren waren, den haben sie überfallen und ausgeplündert. Und Gott sagt, dafür gibt es eine Strafe. Also Gott benennt hier auch einen klaren Grund, warum er mit diesen Völkergruppen so hart ins Gericht geht. Es ist Strafe für Schuld und für Sünde. Nun kann man natürlich fragen und sagen, aber die Israeliten waren ja letztlich auch nicht besser. Ich meine, die haben ja auch einiges auf dem Kerbholz. Die waren jetzt Gott auch nicht immer gehorsam, haben auch Götzendienst gemacht, haben auch ihre Kinder irgendwelchen Götzen geopfert, gab es auch Ehebruch ohne Ende, haben sich auch gegenseitig gemordet und. Das ist richtig. Und die Bibel sagt uns auch, dass Gott selbst auch diesen Bann gegen sein Volk angewendet hat. Nämlich als die Babylonier gekommen sind und das Volk Israel für 70 Jahre ins Exil mussten. Also Gott hat sozusagen nicht sein Volk da irgendwie privilegiert, sondern sein Volk hat quasi genau dieselbe Strafe bekommen, die auch andere Völker für Schuld und Sünde und Götzendienst bekommen haben. Also Gott machte auch keinen Unterschied zwischen Israel und diesen Völkern in Kanaan. Wenn wir das Ganze so hören, wie Jürgen schon vorhin auch gesagt hat, dann kriegen wir so ein bisschen ein Problem, weil wir uns ja fragen, wenn Gott wirklich so ist, wenn Gott sowas macht. So im Neuen Testament haben wir Jesus, der wirkt immer so gnädig und so liebevoll. Wie passt das denn jetzt mit dem Gott im Alten Testament zusammen? Das hört sich ja wirklich so an, als wären das zwei unterschiedliche Götter. Und auch da müssen wir das Alte Testament sehr genau lesen und hinschauen, was uns die Bibel über Gott sagt. Und da möchte ich nochmal einen anderen Text mit euch anschauen aus 2. Mose. Da geht es nämlich um den Charakter Gottes. 2. Mose 34. Und da lese ich die Verse 6 und 7. Da hat der Prophet Mose eine Begegnung mit Gott. Und Mose darf hier etwas, was vielen anderen Menschen nie erlaubt worden ist. Er durfte nämlich Gott sehen oder zumindest den Rücken von Gott. Und dann heißt es hier, der Herr zog an Moses Augen vorbei und Mose rief, Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Liebe und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an die Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Das ist interessant, wie Mose hier Gott beschreibt. Er beschreibt Gott als barmherzig, als gnädig, als langmütig, als reich an Liebe und reich an Treue, als jemand, der Gnade erweist und Schuld vergibt. Und es gibt viele andere Stellen in der Bibel, wo uns der Charakter Gottes genau auch mit diesen Worten beschrieben wird. So, und das Vorrangige, der Charakter Gottes, das Wesen Gottes, auch im Alten Testament, ist genau wie im Neuen Testament auch. Er ist ein Gott der Liebe. Das ist sein Wesen. Sein Wesen ist nicht Zorn oder Jezorn oder Unwillkürheit oder Ungerechtigkeit. Nein, Gottes Wesen ist Liebe, ist Güte, ist Geduld, ist Treue. Das ist sein Wesen. Das ist das, was Gott kennzeichnet. Im Alten wie im Neuen Testament. Gott ist der Gleiche. Also auch das Alte Testament macht uns genau wie im Neuen Testament deutlich, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Zorn ist kein Charakterzug Gottes, wie es die Liebe ist. Zorn ist eine Reaktion Gottes auf das Böse der Menschen, auf die Ungerechtigkeit der Menschen, auf die Sünde der Menschen. Aber es ist nicht sein Wesenszug. Das ist ein großer Unterschied. Gottes Liebe ist sein Wesen und Gottes Zorn ist die Reaktion auf Sünde. Und das kann man sich nicht so vorstellen wie bei uns Menschen. Wir werden sauer, weil wir vielleicht frustriert sind oder weil wir jemanden hassen oder weil wir einfach gestresst sind und überfordert sind. Das ist bei Gott aber nicht so. Wenn von Gottes Zorn die Rede ist, dann kommt das niemals daher, dass Gott mit den Menschen überfordert ist. Oder dass er die Schnauze mit uns voll hat. Oder dass er den Menschen überdrüssig geworden ist. Oder dass er frustriert ist von uns Menschen. Gottes Zorn kommt nicht aus diesen Emotionen heraus, sondern Gottes Zorn kommt aus seinem Verlangen nach Gerechtigkeit heraus. Es ist ein völliger Unterschied. Darum sagt die Bibel auch, dass wir Menschen nicht zornig sein sollen, weil wir, wenn wir zornig sind, nicht das tun, was richtig ist. Weil wir Menschen gar nicht in der Lage sind, unserem Zorn, weil wir so von Gefühlen und Frustration und Hass überwältigt sind, dass wir gar nicht in der Lage sind, durch Zorn richtig und gerecht zu handeln. Und das unterscheidet uns von Gott. Deswegen ist auch der Zorn Gottes nie negativ, weil der Zorn Gottes immer gerecht ist. Weil er nicht aus einer Emotion oder aus einer Laune herauskommt, sondern weil er aus Gottes Gerechtigkeit herauskommt. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und darum handelt Gott, auch wenn er zornig ist, letztlich immer gerecht. Und damit sind wir schon bei der nächsten Frage. Und wir denken ja, wenn wir das jetzt so bei Saul hören, dieser Bann, Saul soll da die ganzen Menschen töten, auch Frauen und Kinder, denken wir, ja, aber sind doch Unschuldige bei. Wo ist das? Und das ist interessant, bevor Gott diese Städte vernichtet, sagt er Abraham, was er vorhat. Und Abraham ist ziemlich entsetzt, als er hört, dass Gott diese beiden Städte vernichten will, weil er sich nämlich Sorge macht, dass Gott sozusagen die falschen Menschen dabei erwischt. Und dann sagt er nämlich hier zu Gott, 1. Mose 18 ist das, mal gucken, Vers 25. Da sagt Abraham zu ihm: Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Gottlosen töten und den einen nicht so genauso wie den anderen behandeln. Das kannst du auf keinen Fall tun. Sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten? Also Abraham fordert Gott raus, sag, hör mal, du kannst doch nicht einfach da eine ganze Stadt vernichten. Was ist denn, wenn da wirklich gute Menschen dabei sind? Was ist denn, wenn da wirklich jemand dabei ist, der Gericht? Den kannst du doch nicht einfach so damit pauschal damit durchs Gericht donnern. Das geht doch gar nicht. Und dann sagt Gott etwas sehr Interessantes. Gott sagt, wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Gott sagt, wenn ich 50 Gerechte, ich meine, wir wissen nicht, wie viele in den Städten von Sodom und Gomorra gelebt haben. Es wird jetzt keine Megacity gewesen sein, wie wir das heute kennen, ein paar tausend Leute vielleicht. Ja, aber Gott sagt, wenn ich 50 Gerechte finde, werde ich wegen dieser 50 den ganzen Ort vergeben. Alle anderen Menschen auch, wegen 50. Und dann handelt Abraham Gott ja quasi noch runter auf 10. Und was passiert? Gott vernichtet diese Stadt. Weil es anscheinend nach Gottes gerechtigen Maßstäben keine 10 Menschen dort gab. Und das Interessante ist, auch in diesem Gericht, dass Gott sogar noch seine Engel in die Stadt schickt, um die Leute rauszuholen, die in seinen Augen wirklich gerecht sind. Das war nämlich Lot. Und die Engel müssen auf Lot einreden. Die sind die ganze Nacht dabei, Lot zu überzeugen, dass er aus dieser Stadt rauskommt, damit er eben nicht in diesem Gericht untergeht. Lot bekommt sogar noch die Chance, zu seinen Schwiegersöhnen zu gehen, zu seinen Töchtern, mit ihnen zu reden, sie zu überzeugen, dass diese Stadt vernichtet wird, um sie aus der Stadt rauszuholen. Und was machen die Schwiegersöhne? Die lachen ihn aus und denken, der Typ ist durchgeknallt. Und am Ende kommen 4 Menschen aus der Stadt heraus. Und das ist sehr interessant bei Gott. Wo immer das Gericht Gottes ist, da gibt es auch immer Gnade. Gott hat die ganze Menschheit vernichtet, zur Zeit Noahs, aber es gab die Arche. Noah hat 120 Jahre an diesem Ding gebaut. 120 Jahre, sagt uns die Bibel, hat er die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Es gab die Möglichkeit zur Rettung, aber die Menschen wollten es nicht. Als Gott die Stadt Jericho in Trümmern gelegt hat, wurde Rahab gerettet. Warum? Weil sie Gott geglaubt hat. Sie und ihre Familie und alle, die zu ihr sich in ihrem Haus versteckt haben, die waren sicher vom Gericht Gottes. Die wurden nicht vernichtet. Gott schickt den Jona nach Ninive, eine Stadt mit 120.000 Einwohnern. Jona predigt das Strafgericht. Was macht diese Stadt? Die Menschen kleiden sich in Sack und Asche und tun Buße. Sie bereuen ihre Schuld. Und was sagt Gott? Er vergibt diese Stadt. Es gibt kein Gericht. Und Mose sagt, als er dieses als Gott sieht und er Gottes Charakter erkennt, sagt er, das ist das Erstaunliche an Gott, dass Gott nämlich kein Gott ist, der einfach pauschal mal irgendwo drüber wischt und alle in denselben Pott schmeißt, sondern wenn Gott richtet, dann ist er wirklich gerecht. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir ein besseres Gerechtigkeitsempfinden haben als Gott. Das haben wir nicht. Und Gott kennt die Fakten. Und was hat das jetzt mit uns oder was hat das mit mir zu tun? Die Bibel sagt, oder Paulus sagt zu seinem Menti Timotheus, er sagt, alle Schrift in der Bibel ist eingegeben und ist nütze, uns zu unterweisen, zu lehren, zu korrigieren und zu ermutigen. Auch so ein Text wie die Geschichte von Jericho, Sodom und Gomorra oder hier im Falle von Saul. Und die Bibel macht deutlich, dass Gott Sünde straft, dass Sünde niemals ungestraft bleibt. Und das gilt auch fürs Neue Testament. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass wir Menschen in ein Gericht kommen und dass wir Rede und Antwort stehen müssen für das, was wir getan haben. Und dass Gott unsere Schuld und unsere Sünde verurteilt, indem er Menschen auf ewig in eine Trennung schickt, in eine Verdammnis, in eine Hölle. Und dass wir durch Jesus Christus die Möglichkeit haben, diesem Strafgericht zu entrinnen. Dass wir durch den Glauben an Jesus Christus die Möglichkeit haben, dass unsere Schuld vergeben wird, wir mit Gott versöhnt werden und dass wir dann eben diese Liebe Gottes erfahren können. Und erst dadurch macht der Tod Jesu am Kreuz ja auch erst Sinn. Warum sollte ein Jesus am Kreuz sterben, wenn wir eh alle in den Himmel kommen mit unseren Flausen und Schwächen? Wäre überflüssig, macht ja keinen Sinn. Aber gerade weil Gott Liebe ist und weil Gott gerecht ist und heilig ist und er Sünde bestrafen wird und muss, darum ist Jesus in diese Welt gekommen, damit wir die Möglichkeit der Vergebung haben, um mit Gott versöhnt zu werden und in den Genuss seiner Liebe zu kommen. Und das ist die gute Botschaft daran. Und das ist das Evangelium. Dass ja, Gott ist Gott, er ist ein Richter, er straft das Unrecht. Aber es gibt immer einen Weg der Gnade. Gott straft keinen Menschen, ohne ihm vorher die Chance gegeben haben, seine Schuld zu bereuen, zu ihm zurückzukehren und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und durch Jesus Christus und das Kreuz haben wir so einen Ort, wo wir jederzeit hinkommen können. Wo Gottes Vergebung nie an Grenzen kommt, wo Gottes Vergebung immer da ist, ob wir uns als kleines Kind entscheiden auf dem Sterbebett, aber da ist Vergebung und nur da. Gott segne euch. Amen.